Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Montag, der 19. September 2022. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche hier. Guck, sind wir wieder. Die letzte Sommerwoche übrigens hat begonnen, ja? Das ist diese hier. Am Freitag, also am Ende dieser Woche, ist kalendarischer Herbstanfang. Da können einem schon mal kalte Gedanken kommen. Über die Energiekrise und kalte Wohnungen im Herbst zum Beispiel. Die soziale Kälte schreitet unaufhaltsam voran. Aber es gibt da was, was uns allen wieder ein wenig Hoffnung macht und Wärme verbreitet.
Botschaft ist auf eine friedliche Wiesn.
Endlich mal wieder ein Blick auf Bayern und Markus Söder. Anzapfen, Lederhosen und Dirndl, da geht's mir direkt ans Herz, das Herz geht mir auf, so ist es richtig formuliert. Auch wenn das für alle Menschen außerhalb von Süddeutschland kulturell nur schwer nachvollziehbare Rituale aus längst vergangenen Zeiten sein mögen.
Hier wird viel Energie verbraucht, ja, keine Frage, aber es kommt ja auch was zurück. Die Wiesn ist ein großer Kultur, ein großer Mentalitäts-, aber auch ein großer Wirtschaftsfaktor für unser Land.
Diesen Text hat der kleine Markus Söder auch ganz fehlerfrei abgelesen und mit viel Schwung vorgetragen. Da sage ich Respekt, wie Tommy Gottschalk immer sagte. Und so eine Gelegenheit nutzt Markus Söder nicht nur, um mit Holzhammer irgendwelche Bierfässer anzuzapfen oder sich mit der Bierzeltprominenz ablichten zu lassen. Nein, wie wichtig auch so ein Volksfest für die Volksgesundheit ist, das erklärt Söder als Sachverständiger uns zum Glück nochmal so.
Wir brauchen einfach dieses Festhalten, dieses Austauschen, dieses Miteinandersein. Und deswegen, ich habe das jetzt seit Monaten auch gesehen, deswegen war ich auch selbst bei Volksfesten. Die Menschen sind dann auch stärker, Krisen zu meistern. Und das finden wir auch hier auf der Wiesn.
Ach, wunderbar, wie der bayerische Ministerpräsident hier auch nur mit Mühe gegen den Lärm der Menschenmassen und Blaskapellen im Hintergrund bestehen kann. Aber als Politikprofi weiß er natürlich, dass diese Volksnähe sein Profil schärft und ihn nahbarer macht. Schön, auch mal wieder nach Bayern zu gucken. Hat man auch lange nichts von gehört, von dem Bundesland da unten, ne? Dort regt sich nun auch Widerstand und zwar gegen ein gigantisches Entlastungspaket der Bundesregierung. Denn dieses eine Entlastungspaket ist auch mit Kosten für die Länder verbunden. Wer hätte das gedacht? Und klar, bei klammen Kassen in armen Bundesländern muss auch ich direkt an Bayern denken, woran auch sonst.
Der bayerische Finanzminister will, dass die Ampel ihre Pläne für ein drittes Entlastungspaket ändert. Denn laut CSU-Politiker Füracker würde das Paket allein Bayern kommendes Jahr 3 Milliarden Euro kosten. Empört fragt Füracker, warum sollte Bayern Investitionen zurückfahren, nur um Entlastungen des Bundes zu finanzieren?
Und genau deshalb möchte Bayern das Ganze im Bundesrat blockieren. Eine ernsthafte Drohung, die aber nicht nur aus München zu hören ist.
Die Drohung hat Gewicht, weil nicht nur Bayern sauer ist. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann warnt vor einem Nein im Bundesrat. Die Kosten des Entlastungspakets seien für sein Land nicht stemmbar. Ähnliche Beschwerden kommen aus Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Thüringen.
Dass sich mit Bayern und Baden-Württemberg aber auch die wirklich ärmsten Länder da an die Speerspitze der Ablehnung stellen, da muss man sagen, das wundert mich natürlich eher weniger. Trotz der ganzen Partystimmung in München lohnt sich auch der Blick ins politische Berlin, auch wenn dort zumindest einer Partei derzeit gar nicht nach Feiern zumute sein dürfte.
Die Linke verliert ein weiteres prominentes Mitglied. Jetzt hat auch der Finanzexperte Fabio De Masi erklärt, dass er die Partei verlässt. Er möchte nicht mehr für das eklatante Versagen der maßgeblichen Akteure in der Partei in die Verantwortung genommen werden, schreibt er.
Und Fabio De Masi ist nicht der Einzige, der die Partei, die Linke, wegen einer Frau verlässt. Und zwar wegen ihr hier.
Ja, wie bescheuert ist das denn?
Das wissen wir inzwischen alle, bis auf Sarah Wagenknecht, als sie letzte Woche eine, sagen wir es mal vorsichtig, eher hitzige Rede im Bundestag gehalten hat und von einem Wirtschaftskrieg Europas gegen Russland gesprochen hat. Applaus gab es da im Bundestag weniger von ihrer eigenen, praktisch gar nicht anwesenden Fraktion, dafür aber umso mehr von der AfD. Yes, super gemacht, Sarah. Wagenknecht ist also weiterhin ein Problem für ihre Partei. Aber wie geht denn die Linke nun mit ihrer umstrittenen Galionsfigur um?
Viele Sanktionsmöglichkeiten hat die Partei ihr gegenüber nicht. Man könnte darauf verzichten, sie im Bundestag reden zu lassen, solange sie nicht viel klarer der Parteilinie folgt. Aber das wird wohl nicht passieren.
Da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn demnächst weitere hochrangige Politiker aus der Linken austreten oder die Linke vielleicht bald einfach aus sich selbst austritt. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und da kommen wir am Begräbnis der Queen heute nicht vorbei. Nein, in London ist es heute soweit, nachdem wir sie nun wirklich 10 Tage gefühlt 3-mal durch Großbritannien geflogen haben. Rauf, runter, wieder rauf, wieder zurück und hin und her. Darf sie nun endlich in Ruhe sterben? Ah nee, das ist ja schon. In Ruhe ruhen. So sagt man es doch, oder? Naja, auf jeden Fall, der Trauerzug wird sich heute durch London bewegen. Viele Menschen sind schon seit Tagen vor Ort, um Abschied von ihrer Majestät zu nehmen. Und die Proben haben die britische Hauptstadt übers Wochenende in Beschlag genommen.
Seit Tagen schon finden vor allem nachts Vorbereitungen für das Staatsbegräbnis statt. In der Westminster Abbey probten Geistliche für den Gottesdienst.
Mehr zur Situation in Großbritannien und der Bestattung von Elizabeth II. Gleich hier bei uns im Interview. Auch in vielen deutschen Städten sind größere Menschenansammlungen heute zu erwarten, aber nicht um der Queen zu gedenken, sondern um gegen die Energiepolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Etwa 6.000 Menschen sollen es in Schwerin werden, Tausende zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt.
Die Zahl des Morgens.
Korruption kann ganz schön teuer werden, so zumindest die Botschaft der Europäischen Kommission. Und deshalb beträgt unsere Zahl des Morgens dieses Mal satte 7,5 Milliarden. Jawohl, drunter machen wir es nicht. Wir hören stattdessen Johannes Hahn, den EU-Haushaltskommissar.
The Commission proposes a suspension of 65% of the commitments for 3 operational programs under cohesion policy, amounting to an estimated 7.5 billion euro.
Ja, wenn man harte Wahrheiten verbreitet, dann sollte man sich auch im Englischen stets des Wiener Schmäh bedienen. Dann kommt das auch nicht so hart bei den Empfängern an. 7,5 Milliarden Euro an Fördermitteln will die EU-Kommission der Regierung in Ungarn jetzt erstmal streichen. Das Geld aus dem EU-Haushalt sei nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt. So Haushaltskommissar Hahn. Das Europäische Parlament hatte Ungarn vergangene Woche schon als Wahlautokratie bezeichnet. Das ist doch mal ein lyrischer Name für das Orban zersetzte Land.
Wach und wichtig. Das Interview.
Nach 10 Tagen Staatstrauer wird Queen Elizabeth II. Heute in London beerdigt. Dazu findet in der britischen Hauptstadt ein Staatsbegräbnis statt. Staats- und Regierungschefs sowie andere hochrangige Besucher aus aller Welt sind dafür nach England gereist. Darunter so illustre Gäste wie der Kaiser von Japan, US-Präsident Joe Biden oder auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bereits vor Ort ist Katharina von Ruckteschell-Katte. Sie leitet das Goethe-Institut in London und heute Morgen ist sie bei uns im Interview. Guten Morgen, Frau Ruckteschell-Katte.
Guten Morgen.
Wie hat sich London seit dem Tod der Queen verändert? Herrscht konstanter Ausnahmezustand oder wie muss ich mir das Bild in den Straßen der Stadt im Moment vorstellen?
Doch, also man kann von einem Ausnahmezustand in der Tat sprechen. Zumindest werden hier seit 10 Tagen die Straßen vorbereitet, abgesperrt. Meine Straße hier, ich wohne in der Nähe von einer Straße, wo der Sarg auch vorbeikommen wird, wird seit 5 Tagen neu geteert etc. Die Bäume werden beschnitten. Und natürlich, wenn man die ganzen Menschen sieht, die da Schlange stehen, um der Queen noch auf Wiedersehen zu sagen, dann weiß man, dass das hier kein normaler Zustand ist.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie wohnen und arbeiten auch direkt im Zentrum von London. Kann man an so einem Tag überhaupt vor die Tür gehen?
Nein, ich werde keinen Fuß vor die Tür legen. Ich werde auf den Balkon treten und hoffen, ein bisschen was sehen zu können. Aber ansonsten ist es hier unmöglich, rauszugehen.
Was hören Sie denn von britischen Freunden und Bekannten? Wie erleben die den heutigen Tag und die Veränderungen an der Spitze des Staats?
Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich meine gerade, also ich bin ja nun Deutsche und auch sicherlich keine Royalistin. Aber es ist wirklich interessant zu sehen, wie doch sehr einheitlich der Schock oder dieses Gefühl der Leere oder des plötzlich Alleinseins doch hier durch alle, ich sag mal, alle Schichten und alle Köpfe geht. Es ist so ein bisschen so, alle sagen, als hätten sie ihre Mutter verloren oder sind sogar daran erinnert, wie ihre Mutter gestorben sind und so. Also es ist wirklich interessant. Allerdings gibt es natürlich auch kritische Stimmen. Man wundert sich natürlich auch nicht. London ist natürlich sehr divers und das Goethe-Institut zum Beispiel, wir machen ein großes Projekt zum Thema koloniales Erbe. Und natürlich alle Menschen, die hier leben, die aus den Ex-Kolonien stammen oder auch hier in der Diaspora leben, die sehen das natürlich alles nicht so.
Wie hat sich der neue Monarch Charles III. Denn bisher geschlagen?
Der wird sicherlich eine neue Ära eröffnen, denke ich, weil er, glaube ich, mit seiner doch eher emotionalen Art auch, dass er sehr nah an den Leuten ist. Er ist ja gestern auch an der Schlange vorbeigegangen und hat sich bedankt dafür bei allen Menschen, dass sie da stehen, um seiner Mutter noch einen Abschied zu gewähren. Also das ist wirklich interessant zu sehen. Er wird sicherlich keine lange Regentschaft haben, aber er wird sicherlich eine neue Ära eröffnen.
Nicht nur in Großbritannien, auch in Deutschland und anderen Ländern war die Anteilnahme groß, als die Queen verstarb. Warum hatte sie so eine große Wirkung über das eigene Empire hinaus?
Ich glaube einfach, die lange Regentschaft macht natürlich viel aus, aber auch sie war glaube ich, wirklich eine enorm stark, sozusagen kontrollierte Frau. Sie konnte, ich glaube, man konnte viel in sie rein interpretieren. Also ich muss den Brexit so als Beispiel nehmen, da wir als, sag mal, EU-Mitglieder, wir Deutschen, aber auch andere Europäer, haben immer gedacht, sie ist eher gegen den Brexit, sie wäre eher eine Europäerin, sie steht immer auch für Europa, während andere gesagt hat, nein, sie hat den Brexit unterstützt und sie war auch für den Brexit und sie war froh, dass UK wieder sozusagen selbst allein war, ohne nicht in der EU, all diese. Und ich glaube, das war ihr Können. Sie konnte sozusagen für alle stehen. Ja, aber das war vielleicht auch das, was vielleicht am kritischsten zu benennen ist, weil sie vielleicht eben auch keine Position eingenommen hat.
Und auch im Vereinigten Königreich, muss man sagen, rumort es, zum Beispiel in Schottland, wo die Unabhängigkeitsbewegung weiterhin regen Zuspruch hat. Wird der Tod der Queen langfristig auch das Ende des UK einläuten?
Ja, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, das ist so schwierig zu sagen, weil natürlich ist Schottland auch schon vor dem Tod der Königin schon auf dem Weg gewesen, sich abzuspalten. Der Brexit hat dem natürlich auch nochmal einen Schub gegeben und so. Und es kann natürlich sein, dass jetzt die Chance sozusagen ergriffen wird, jetzt wo diese Ära vorbei ist und wo sozusagen die Monarchie nicht mehr das ist, was alles zusammenhält, obwohl Charles das natürlich das sehr stark versuchen wird. Wir werden sehen. Also ich bin jetzt keine Politikerin, also kulturell, wir haben ja auch ein Goethe-Institut in Glasgow. Da spürt man das, da hört man Stimmen, da gibt es sehr, sehr starke Tendenzen zu sagen, ja, jetzt sollten wir es eigentlich versuchen.
Und wie steht es um die Kritiker der Monarchie in England und darüber hinaus? Können die jetzt hoffen, dass bald die Republik ausgerufen wird?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese ganzen Zeremonien, diese ganzen Traditionen haben dem hier eher nochmal einen Boost gegeben. Also wenn ich mir die Statistiken angucke, noch vor ein paar Monaten waren die Statistiken so, dass doch relativ viele, vor allem junge Menschen, sich nicht für die Monarchie also aussprachen, sondern sagten, sie wären eben eigentlich keine Royalisten. Also bis zu 70% sogar der jungen Leute sagten das. Und jetzt, wenn man die Statistiken liest, hat sich quasi umgekehrt. Also es ist wirklich interessant. Ich glaube, die Monarchie wird hier weiterhin ein unique selling point sein, der in der ganzen Welt sozusagen gesehen wird und verfolgt wird.
Man vergisst ja auch immer gern, dass die Queen und jetzt auch der neue König Charles Staatsoberhaupt von anderen souveränen Staaten sind, zum Beispiel in Kanada oder Australien. Nun gibt es noch 14 Staaten weltweit, die Queen als Staatsoberhaupt hatten, aber immer mehr von ihnen möchten zur Republik werden. Jüngstes Beispiel ist Jamaika, auch in Australien scheint es zu brodeln. Wie lange wird Charles noch Staatsoberhaupt dieser Staaten bleiben können? Wird es nun eine Welle von Loslösungen geben?
Das ist in der Tat, glaube ich, eine Frage, die kann ich jetzt nicht so beantworten. Aber wenn man sich so umhört und wenn man vor allen Dingen auch in den Social Media die Kommentare liest, ich glaube schon, dass Charles anders als die Queen, er natürlich nicht Teil des Empire war. Er wird auch Repräsentant der neuen Welt sein. Und ob das dann tatsächlich noch in all den Ländern noch als Oberhaupt gelten kann, also das wage ich auch zu bezweifeln.
Nochmal zurück nach London. Nicht nur die Monarchie, sondern auch die politische Führung durchlebt gerade einige Turbulenzen. Wann wird denn wieder Normalität in Großbritannien einkehren?
Man hat das Gefühl, ich bin seit etwa 4 Jahren hier, und man hat das Gefühl, immer wenn irgendwas passiert, was die Regierung irgendwie, kritisch beäugt werden könnte, passiert irgendwas, was positiv ist. Also ich meine jetzt nicht, dass das der Tod der Queen positiv ist, aber es hat natürlich jetzt enorm abgelenkt von all den wirklich schwierigen Dingen. Also nicht nur, dass Johnson abgesetzt wurde, sozusagen, dass er zurücktrat und jetzt eigentlich eine Energiekrise, eine Wirtschaftskrise, hier ist hohe Inflation etc. All das lenkt natürlich diese 10 Tage ab. Ich glaube tatsächlich, dass der Tod der Queen und diese Zeremonie tatsächlich erstmal ein bisschen ablenkt von der schwierigen politischen Situation hier, von der wirtschaftlichen Situation. Aber wie lange das hält, das kann man nicht sagen. Liz Truss wird es sicherlich schwer haben. Nicht alle vertrauen ihr, wie sie eben der Queen vertraut haben. Und jetzt fehlt da auch noch so ein Oberhaupt. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht einfach wird für sie.
Über das Begräbnis der Queen und die Zukunft von Großbritannien habe ich mit Katharina von Ruckteschell-Katte gesprochen. Sie leitet das Goethe-Institut in der britischen Hauptstadt London. Vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Ja, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
So Leute, das war Wach und Wichtig für heute am Montag. Kommt gut rein in die neue Woche. Ich bin sicher, was ihr heute tut, ich weiß es. Ihr sitzt den ganzen Tag vor dem Fernseher und guckt das Begräbnis von Queen Elizabeth II. Wunderbar, bitte tut das. Ich lasse mir dann morgen früh von euch hier bei Wach und Wichtig erzählen, wie es so war. Ja, dann kann ich was Sinnvolles machen heute. Bis morgen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Taylor Swift, Singer-Songwriterin. Wir müssen nicht die gleichen Meinungen wie andere haben, aber wir müssen respektvoll sein.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.